MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Alleine kann man viel schaffen, aber gemeinsam geht es schneller, weiter und oft auch besser. Stellt euch vor, ihr wollt ein Haus bauen. Klar, man kann das alleine versuchen, selbst den Plan zeichnen, Steine schleppen, Mauern hochziehen, das Dach decken. Aber das kostet enorm viel Zeit, Energie und am Ende wird es wahrscheinlich nicht so stabil, wie es sein könnte oder auch vor allem sein müsste. Genauso ist es auch in der Medizintechnik. Wer sich alleine durch den Dschungel aus Regularien, Normen, Innovationen kämpft, braucht viel mehr Einsatz und oft kommt man nicht so weit, wie es eigentlich nötig und möglich wäre. Damit kommen wir auch schon zum heutigen Thema, dem MDKU, Medical Device Knowledge Units e.V. Und auch ein Podcast zieht man nicht alleine erfolgreich hoch, sondern es braucht Ideen, Themen und vor allem Studiogäste mit ganz viel Wissen. Um es gleich vorwegzunehmen, das heute wird meine letzte Folge MedTalk on Air sein. Ich verabschiede mich mit dieser Folge von euch, von Medical Mountains und von der Medizintechnikbranche. Bevor ich aber hier noch sentimental werde, fangen wir doch direkt mit unserem heutigen Thema an. Und natürlich sitze ich nicht alleine im Studio, sondern darf meine heutigen Gäste begrüßen. Hallo Sarah Panten, die einen kennen Sie als Geschäftsführerin der Avasis Solutions GmbH. Heute ist sie aber in ihrer Funktion als Mitgründerin des MDKU e.V.s bei uns in Tuttlingen. Sarah, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Julia.
Gerne. Und auch wieder mit dabei Julia Steckeler, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH, unsere Fachfrau, wenn es um Themen wie MDR, benannte Stellen, Politik etc. geht. Hallo Julia, schön, dass du heute ebenfalls wieder mit dabei bist.
Ja, hi, ich bin immer gerne dabei.
Liebe Sarah, für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einfach kurz noch selbst vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich komme aus der Medizintechnik, habe das studiert, bin seit 18 Jahren jetzt dort und habe für Konzerne gearbeitet, für Startups in der Beratung. Und seit 11 Jahren schlägt mein Herz einfach für das Thema Digitalisierung von Prozessen bei der Avasis und natürlich auch beim MDKU.
Heutiges Thema ist ja der MDKU. Verrate uns doch mal, was genau macht dieser Verein und wie kam es überhaupt dazu?
Also der MDKU ist eine gemeinnützige Organisation aus unterschiedlichen Stakeholdern aus der Branche. Und wir haben 2019 angefangen. Und ich gehe mal kurz auf die Historie ein.
Gerne.
Wie ist dieser Verein überhaupt zustande gekommen? Und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner bei der Avasis, Lukas Vogler, haben wir seit 2015 schon Prozesse digitalisiert in der Medizintechnik. Und wir haben bei unseren Kunden immer wieder die gleichen Fragen gehabt. Und was man verstehen muss bei der Digitalisierung ist, dass wir immer über Datenmodelle sprechen. Das bedeutet, in einem Prozess werden Informationen erstellt und werden am Ende natürlich in Dokumenten zusammengefasst. Und diese Datenmodelle sind die Grundlage für die Digitalisierung. Und es kamen eben bei jedem Kunden immer wieder die gleichen Fragen hoch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mann, das kann doch nicht sein, dass wir immer wieder dieselben Punkte diskutieren. Und haben gedacht, das ist ja super ineffizient. Wie kann man das eigentlich beschleunigen? Wir haben dann zwei Workshops durchgeführt, hatten so 60 Stakeholder eben aus Medizintechnikunternehmen dabei, der Beratung, von Hochschulen, benannten Stellen und wollten gemeinsam herausarbeiten, wie groß ist eigentlich dieses Problem der Ineffizienz. Und dabei haben wir dann am Ende festgestellt, dass wir diese ganze Ineffizienz eigentlich beseitigen könnten, wenn wir ein einheitliches Datenmodell für die Branche hätten. Und dann standen wir am Ende von den Workshops in dem Raum, war so eine Gruppe von restlichen Teilnehmern da und haben wir gesagt, ja, das Datenmodell, das wäre doch die Lösung. Wie kommen wir denn da hin? Und dann sagte jemand, naja, das ist ja jetzt eigentlich kein Rocket Science, da hat doch bestimmt jemand schon mal angefangen, sowas zu entwickeln. Und dann sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, okay, wir recherchieren erstmal, wer macht denn sowas schon? Mhm. Naja, und ein paar Wochen später haben wir festgestellt, niemand. Es gibt keinen, der sowas entwickelt.
Also auch keine IMDRF oder, also niemand?
Nee, genau. Also IMDRF war natürlich naheliegend, weil wir gedacht haben, das ganze Thema Datenmodelle geht natürlich Richtung Harmonisierung von entsprechenden Informationen. IMDRF macht ja auch ganz viel in die Richtung. Wir hatten uns aber mal umgehört und haben dann gehört, nee, also Digitalisierung, das ist so ein Thema in der Medizintechnik, das steckt halt noch in den Kinderschuhen. Die Organisationen, die es so gibt, die beschäftigen sich damit noch gar nicht.
Es ist einfach nach wie vor immer noch neu, ne, und braucht da so einen richtigen Mindshift. Aber erzähl mal, was sind eigentlich genau Datenmodelle? Also für die Hörer, die sich da jetzt noch nicht so gut damit auskennen, eben auch bewusst wegen dieses Mindshifts, den wir brauchen. Es ist wirklich neu, mit Daten zu arbeiten. Was sind denn Datenmodelle?
Das ist ein guter Punkt. Also was wir in unserer Branche kennen, sind Dokumente. Ja? Ja. Wir schreiben Dokumente, wir geben Dokumente frei, wir schicken Dokumente zu benannten Stellen, wir prüfen Dokumente in Form von Audits. Und Daten sind eigentlich Informationen, die in diesen Dokumenten enthalten sind. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Dokument habt mit der Zweckbestimmung eines Produktes, dann kannst du diese Zweckbestimmung ja runterbrechen auf einzelne Elemente. Das nennen wir halt Informationseinheiten. Mhm. Zum Beispiel die Patientenpopulation, die Anwendergruppe, die Einsatzumgebung, die Indikation und so weiter. Heißt, wir können eigentlich Dokumente zerlegen in einzelne Informationseinheiten, ne, oder Daten kann man das auch nennen. Und in der Medizintechnik ist es so, dass einzelne Datenelemente in vielen anderen Dokumenten wiederverwendet werden. Die Zweckbestimmung habe ich in der Regel in der klinischen Bewertung drin. Ich habe sie im Risikomanagement meistens nochmal drin, im Usability Engineering. Und Datenmodelle bedeuten, dass wir eben einzelne Informationseinheiten haben. Und nicht nur, dass wir sie haben und beschreiben können, sondern dass wir auch Relationen zueinander herstellen können. Dass wir zum Beispiel sagen, die Patientenpopulation gehört zur Zweckbestimmung. Das vielleicht mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm.
Das heißt, ich habe dann da also so eine Grundlage, bevor ich überhaupt meine weiteren Prozesse, sage ich mal, durchführe, eine Datengrundlage, damit ich später letztendlich alles auf Vollständigkeit prüfen kann.
Genau, das ist natürlich die große Idee und woran wir im MDKU arbeiten. Denn es ist ja in der MDR eigentlich festgeschrieben, was erwartet wird in der technischen Dokumentation, die ich nachher einreichen muss. Und trotzdem hört man ja immer wieder auf Konferenzen von benannten Stellen die Beschwerde, die technische Dokumentation ist nicht vollständig oder wir finden die Informationen nicht oder da sind Inkonsistenzen drin. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Steht doch in der MDR drin. Und wir haben eben aktuell keine ausreichend granulare Beschreibung, was tatsächlich enthalten sein soll, sondern das ist eher, ich nenne es mal, eine oberflächliche Beschreibung aktuell. Und wir wollen ein Datenmodelle arbeiten, was die vollständigen Inhalte der technischen Dokumentation nach Anhang 2 und 3 der MDR eben beschreibt. Und das ist wie so eine Art Checkliste, könnt ihr euch vorstellen, dass ich genau weiß, das wird erwartet. Aber eben viel granularer runtergebrochen, als es in der MDR oder auch in Position Papern oder MDCG-Dokumenten aktuell steht.
Und dann auch mit einheitlich immer gleichen Begrifflichkeiten. Kann man das so ein bisschen vergleichen, dass ihr sozusagen jetzt einen Standard, eine Norm entwickelt?
Also erstmal einheitliche Begriffe, ganz großes Thema. Und wir hören immer von vielen in der Medizintechnik, die sagen, naja, wir sind ja so eine inhomogene Branche und das ist schon okay, dass wir Interpretationsspielraum haben und da ist halt dieser Graubereich, wo Unternehmen dann mit den benannten Stellen diskutieren. Auf der einen Seite ist das natürlich richtig, dass die Regularien diese Bandbreite abdecken müssen. Auf der anderen Seite, wenn du diese ganzen Diskussionen hast, ist das unfassbar ineffizient. Also was wir an Zeit in der Branche verballern, sage ich mal, für diese Diskussion. Mhm. Und mein schönstes Beispiel, viele können es nicht mehr hören, ist wirklich die Unterscheidung zwischen Intended Purpose, Intended Use. Mhm. Und das Problem ist eben, wir haben keine einheitliche Beschreibung von Begriffen. Und wenn ich mir die MDR angucke, werden Begriffe Inkonsistenz innerhalb der MDR verwendet. Gucke ich in die MDCG-Leitlinien, haben wir unterschiedliche Verwendung der Begriffe. Und wir haben im MDKU bei der Entwicklung des Datenmodells unfassbar viele Beispiele gefunden von Begriffen, wo wir uns gefragt haben, ja, können wir die jetzt synonym verwenden oder hat sich da jemand etwas dabei gedacht, dass er einen etwas anderen Begriff verwendet hat? Ganz viele Fragezeichen, die einfach zu sehr hoher Ineffizienz führen in der Branche.
Ja, super spannend.
Mhm. Jetzt habt ihr euch ja vor einigen Jahren zusammengetan. Was habt ihr denn bereits erarbeitet und wo steht ihr aktuell?
Als wir angefangen haben, das Datenmodell zu entwickeln, haben wir ja auf der grünen Wiese gestartet. Also wir haben natürlich schon geschaut, gibt es vergleichbare Initiativen? Es gibt zum Beispiel den E-Class-Verein, der vor vielen Jahren angefangen hat, eine einheitliche Klassifizierung von Bauteilen, Substanzen, Materialien zu erstellen. Das haben wir uns angeschaut, haben uns auch mit Leuten aus dem Verein ausgetauscht. Das ist auch ein Verein. Haben aber festgestellt, das passt nicht zu dem, was wir in der Medizintechnik brauchen. Und wir haben dann überlegt, wie können wir auch einen Mehrwert mitgeben. Also wir wollen keine reine Ontologie, also ein Glossar mitgeben, sondern wir wollen eben auch Informationen mitgeben, wie werden einzelne Elemente eigentlich verwendet. Was gibt es vielleicht auch für Unterschiede für unterschiedliche Produktarten? Oder gibt es auch Begriffe, die nur bei bestimmten Produkten relevant sind, bei anderen nicht? Und das heißt, wir haben am Anfang erstmal ganz viel Konzeptarbeit gemacht und überlegt, was brauchen wir eigentlich? Dann haben wir uns überlegt, wie müssen wir denn vorgehen, um dieses Datenmodell zu erarbeiten? Haben quasi einen Prozess definiert, wie wir durch relevante regulatorische Dokumente wie die MDR durchgehen, um einzelne Datenelemente zu identifizieren. Und Da hast du schon die erste Herausforderung. Was ist ein einzelnes Datenelement? Mhm. Was ist ein Konglomerat? Was ist ein Dokument? Was sind Abhängigkeiten? Das ist gar nicht so trivial. Mhm. Und wir haben dann einzelne Fachgruppen gebildet für die technische Dokumentation, für die Produktentwicklung, Risikomanagement, Usability, klinische Bewertung und PMS. Und die Fachgruppen haben erstmal die Stellen in der MDR oder MDCG-Leitlinien angeschaut oder Normen, die für sie relevant waren. Und dann haben wir aber natürlich gemerkt, okay, wir haben Begriffe, die werden für unterschiedliche Prozesse verwendet. Das heißt, wir brauchen auch einen Austausch zwischen den Fachgruppen. Und da unterscheiden wir uns zum Beispiel auch zu der Arbeit in einer klassischen Normung, die ja doch relativ stark sich auf ein Thema fokussiert. Und wir haben gesagt, naja, so ein Datenmodell muss halt passen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und so haben wir in den letzten Jahren iterativ über die Zeit dieses Datenmodell erarbeitet, verfeinert, ganz viel gelernt, unsere Prozesse nachgeschärft und ja, haben aktuell rund 270 einzelne Datenelemente identifiziert. Mhm.
Und ihr stellt ja jetzt auch den ersten Release vor. Wie viel Release ist das? Also mal in Summe, wie viel Projekt-Outcome ist da schon da? Wie darf man sich das vorstellen?
Also wir haben überlegt, wie können wir erstmal einen sogenannten Proof of Concept schaffen, weil es gibt kein Datenmodell bisher für die Medizintechnik. Und wir haben gesagt, wenn wir gleich mit diesen 270 Begriffen in eine Art Review-Prozess gehen, überfordern wir uns selber, sondern wir müssen ja wieder erstmal Erfahrung damit sammeln. Mhm. Einmal mit dem internen Review und dann haben wir uns natürlich auch überlegt, wie können wir sicherstellen, dass das Datenmodell eben auch akzeptiert wird und haben dann ein Konzept für ein externes Review geschaffen. Mhm. Das kann ich gleich nochmal erklären im Detail. Fürs erste Release haben wir gesagt, wir starten aber mit einer kleineren Menge an Datenelementen. Das sind gerade, ich glaube, 27, also ungefähr 10%.
Okay.
Und haben gesagt, so, damit gehen wir erstmal in den Proof of Concept, um diesen Prozess erstmal zu verfeinern und um zu lernen. Denn dieses Datenmodell können wir eigentlich nur agil entwickeln. Das heißt, Stück für Stück und immer wieder nachfeinern und anpassen.
Was habt ihr denn gelernt? Ich bin mir sicher, ihr habt extrem viel gelernt in diesem ganzen Prozess. Weil du hast ja auch vorher angesprochen, Effizienz ist ein Riesenthema bei den Unternehmern, bei den Medizinprodukteherstellern im Prozess, im Konformitätsbewertungsprozess mit den benannten Stellen in der Erstellung der technischen Dokumentation etc. etc. Effizienz wird bei euch ja genauso ein Thema sein.
Ja, genau. Da haben wir auch viel gelernt. Und wir sind ja ein ehrenamtlicher Verein. Das heißt, ganz viele von unseren Mitgliedern spendieren ihre private Zeit oder sind von den Unternehmen abgestellt, um quasi mitzuarbeiten, wenn die Unternehmen bei uns Mitglied sind. Und wir wollen natürlich auch möglichst verantwortungsvoll mit dieser Zeit umgehen. Und wir haben am Anfang daher die Arbeitsgruppen auch erstmal relativ klein gehalten. Also die bestehen so aus 6 bis 10 Mitgliedern. Wir haben jeweils 2 Co-Leads, die die Gruppe dann entsprechend auch führen, moderieren und für den Austausch sorgen. Und wie so oft im Leben, es geht um Kommunikation, effiziente Kommunikation, Dokumentation, wie kann ich alle mitnehmen? Das heißt, wir haben erstmal gelernt, wie müssen wir so gut dokumentieren, dass wir einfach den Austausch zwischen den Gruppen sicherstellen können. Dass jeder auch schnell nachgucken kann, wie weit ist eigentlich die andere Gruppe? Mhm. Wo hängen die gerade? Wo gibt es Fragen, die ich jetzt zum Beispiel aus der Clinical-Gruppe an die Risk-Management-Gruppe adressieren will? Das war ein Punkt. Das andere große Learning, sage ich mal, sind Entscheidungsfindung. Und wir haben im Rahmen dieses externen Reviews, haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es unterschiedliche Interpretationen gab von Intended Use, Intended Purpose. Und dann gab es eine dedizierte Arbeitsgruppe, die hat unterschiedliche Lösungen ausgearbeitet. Dann haben wir uns die angeguckt, diskutiert und festgestellt, jede der Lösungen hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Mhm. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja, und dann kommt ganz schnell die Forderung, ja, da muss jetzt einfach eine Entscheidung getroffen werden. Puh, wie triffst du denn so eine Entscheidung, wenn du keinen klaren Vorteil für eine konkrete Entscheidung siehst? Und da haben wir dann angefangen, auch mit ganz neuen Methoden zu arbeiten, den Liberating Structures, womit du Entscheidungsfindung eben revolutionieren kannst und haben dann auch nochmal Workshops gemacht, sind wirklich in Vor-Nachteile gegangen, haben auch nochmal weitere Leute hinzugeholt von mehreren benannten Stellen, um einfach nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven bestmöglich ja, dieses Dilemma zwischen den Begriffen herauszuarbeiten und konnten daraus dann zum Beispiel wieder neue Empfehlungen ableiten.
Jetzt machst du mich aber auch ein bisschen neugierig, weil du redest von Mitgliedern, Unternehmen, Firmen, die ihre Experten abstellen, benannte Stellen, genauso. Ihr seid ein Verein. Wie finanziert ihr dieses ganze Projekt? Also rein über diese Mitgliedschaft?
Ja, also wir finanzieren uns über die Mitgliedsbeiträge. Deshalb freuen wir uns auch über alle Mitglieder. Wir freuen uns über aktive Mitglieder, die in Arbeitsgruppen mitarbeiten, aber natürlich genauso über Fördermitglieder. Und mit den Beiträgen können wir die Aufwände, die wir bisher haben, entsprechend finanzieren. natürlich nicht groß bezahlen. Also wir haben jetzt vor einiger Zeit angefangen, das erste Mal eine Projektleiterin einzustellen, intern, weil wir gemerkt haben, das erfordert wahnsinnig viel Kapazitäten. Mhm. Und wenn du da wirklich Speed reinbringen möchtest in das Thema, dann kannst du dich halt nicht nur auf die ehrenamtliche Mitarbeit verlassen, weil im Zweifel ist natürlich immer die Arbeit für das eigene Unternehmen wichtiger. Ja, wenn da irgendwo die Hütte brennt und ein Audit ist oder eine Zulassung ansteht.
Klar.
Ja. Ja, das heißt, da haben wir gesagt, so, da müssen wir jetzt auch Geld entsprechend investieren, dass wir dort eine entsprechende Projektleitung haben. Und zum Thema extern Review vielleicht an der Stelle gesagt, wir haben zusammen mit dem DIN ja ein Projekt aufgesetzt für eine DIN-Spec. Und dieses Projekt dient quasi als externes Review. Und natürlich fallen da auch beim DIN entsprechend Kosten an. Aber der DIN war sehr, ich sag mal, kooperativ. Also wir haben gemeinsam mit ihm die Rahmenbedingungen auch ausgehandelt und die verstehen den Need, den wir in der Medizintechnik haben und haben auch gesagt, wir finden das super toll, was für ein innovatives Projekt ihr macht. Wir möchten es unterstützen und sind uns entsprechend auch entgegengekommen.
Mhm. Ja, großartig. Du hast vorher auch nochmal gesagt, ihr habt euch da einfach selber mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil es eben so viele Fragestellungen gibt und weil ihr festgestellt habt, okay, dass man so viel Zeit investiert, nur um Fragen zu klären und im Prozess eigentlich gar nicht weiterkommt, weil man erstmal klären muss, stimmen denn die Begrifflichkeiten, ist das Verständnis gleich und so weiter und so fort. War das nur ihr, die überlegt habt, dieses Projekt zu starten oder hat euch jemand beauftragt?
Ja, die Frage kommt tatsächlich sehr oft auch auf Konferenzen. Wer hat euch beauftragt? Und wir sagen dann immer, keiner. Also das ist wirklich aus diesen Workshops am Ende entstanden, aus einer kleinen Gruppe von Leuten, die wirklich gesagt haben, wir brauchen dieses Datenmodell. Das ist die einzige Lösung, die wir haben. Und so überzeugt waren, dass sie gesagt haben, ja, wenn nicht wir das initiieren und machen, wer soll das dann machen? Und wir haben am Anfang noch überlegt, können wir uns irgendwo einklinken bei existierenden Organisationen? Weil ich kann euch sagen, so einen ehrenamtlichen Verein zu gründen, allein das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie aufwendig das ist.
Doch.
Allein die Freigabeprotokolle, die alle mit der Post verschickt werden müssen. Also wir haben wirklich versucht, uns irgendwo einzuklinken, haben aber festgestellt, dass die vorhandenen Prozesse, zum Beispiel für die Normung oder bei existierenden Organisationen wie der IMDRF, zu weit weg sind von dem, was wir machen. Und der Need war so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen schnell sein. Und schnell sein kannst du nur, wenn du die Kontrolle hast und wirklich ein Team hast, was so motiviert ist, dass sie ihre Zeit mit reinbringen und wir eben auch schnell justieren können. Und so ist das eigentlich entstanden durch die Eigeninitiative von vielen, die gesagt haben, ich habe echt keine Lust mehr auf diese Ineffizienz. Ich sehe die Lösung und ich bringe mich da einfach mit ein. Das sind unsere Mitglieder.
Ganz wichtige Frage an der Stelle auch. Ich finde das super und ihr habt natürlich so eine ganz andere Agilität und wirklich eben diese Schnelligkeit, auch wirklich zum Ziel zu kommen. Jetzt arbeiten da ganz viele Leute ehrenamtlich mit. Ich nehme an, dass das eher auch Vertreter von größeren Firmen sind, die diese Ressourcen eventuell auch haben, um eben Experten freizustellen. Wir haben ja aber über 90% KMU in der Medizintechnikbranche in Deutschland. Was passiert mit diesen KMU? Habt ihr da auch Mitglieder, die da genauso aktiv und engagiert dabei sind? Und was passiert mit denen, die das eben jetzt nicht leisten können, selbst wenn sie wollten? Also gut, ich habe verstanden, sie könnten Fördermitglied werden, aber sie können vielleicht nicht aktiv mitarbeiten. Profitieren sie am Ende davon?
Ja, also wir haben zum Glück wirklich Unternehmen von den unterschiedlichsten Größen. Wir haben die Konzerne mit drin, wir haben aber genauso Startups mit drin, kleine Unternehmen. Wir haben Mitglieder aus Beratungsunternehmen, wir haben Mitglieder aus Softwareanbietern mit drin. Das vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnt, das ist ein reines Datenmodell. Also viele denken am Anfang auch, oh, ihr entwickelt eine Lösung, eine Software. Nein, das tun wir nicht, sondern es ist ein reines Datenmodell, was die Unternehmen mit der Software, die sie im Unternehmen einsetzen, nachher umsetzen können.
Das war egal, uns, welche Software.
Genau, das war uns ganz wichtig, dass das sozusagen für jedes Unternehmen frei steht, wie sie dieses Datenmodell entsprechend implementieren. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir unterschiedliche Softwareunternehmen mit an Bord haben, denn wenn jetzt das erste Release rauskommt, wollen wir ja testen, wie können wir das einsetzen und anwenden. Und je mehr Softwareunternehmen wir dabei haben, die da mitarbeiten, desto schneller können wir eigentlich sicherstellen, dass das Datenmodell wirklich auch so definiert wurde und bereitgestellt wird, dass es eben auch schnell implementiert werden kann.
Klar, ja.
Uns war ganz wichtig, dass wir das Datenmodell am Ende kostenlos zur Verfügung stellen. Denn als wir überlegt haben, wie wir das Ganze entwickeln können, war uns schnell klar, die Komplexität ist so groß, wir brauchen Experten aus unterschiedlichen Bereichen, die Erfahrung mit unterschiedlichen Medizinprodukten haben. Weil sonst können wir diese Bandbreite der Inhomogenität, die wir ja haben,
gar nicht abdecken.
Ja. Genau. Ja. Na, das heißt, uns war klar, wir brauchen die Community. Und wenn wir etwas aus der Community entwickeln für die Community, dann muss das kostenlos sein. Das geht gar nicht anders. Ja, und wir wollen ja auch, wir freuen uns auch immer über die Unterstützung der Branchenverbände und natürlich auch der benannten Stellen. Und sobald du da kommerzielle Interessen dahinter hast, funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Ne, deshalb haben wir von Anfang an gesagt, das muss Open Source sein, das muss kostenlos sein. Das heißt, es profitieren alle. Man muss natürlich fairerweise sagen, das ist ein Riesenprojekt. Das heißt, je mehr Support wir haben, auch von benannten Stellen, desto schneller kommen wir voran. Und je mehr benannte Stellen zum Beispiel auch Feedback geben, desto größer ist am Ende auch die Akzeptanz. Und wir haben relativ schnell auch mit dem Team MB gesprochen, haben das vorgestellt. Und in der Fragerunde danach war die einzige Frage, when is it available?
Ja, ja.
Wann ist es da?
Kann ich mir vorstellen. Ja.
Und wir haben dann gesagt, naja, das hängt auch von euch ab, weil wir können uns ganz viel überlegen und vorschlagen, aber irgendwo brauchen wir auch das Feedback von euch, ob ihr da mitgeht oder ob ihr andere Meinung habt. Und da muss ich ehrlich sagen, dass viele benannte Stellen sehr zurückhaltend sind. Verständlicherweise natürlich auch, weil die auch viel um die Ohren hatten die letzten Jahre. So, aber jetzt, wo das erste Release rauskommt, wäre halt der Punkt, wo es wirklich hilfreich wäre, wenn wir auch möglichst viel Feedback von unterschiedlichen benannten Stellen bekommen würden.
Also ihr lieben Vertreter der benannten Stellen da draußen, meldet euch gerne entweder direkt bei der Sarah oder auch bei uns und wir leiten den Kontakt weiter. Ich finde das großartig und greift da auch nochmal auf, was du anfangs gesagt hast, weil wir natürlich auch viel im Gespräch mit den Unternehmen sind und die auch sagen, also wir haben ja auch Unternehmen, die bedingt auf durch ihre Produktscopes auch mehrere benannte Stellen im Haus haben. Und dann wird die ganze Geschichte nämlich noch ineffizienter, weil die eigentlich nur 20% ihrer Zeit nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Fragen zu klären zu Strukturen, ich sag mal Inhaltsverzeichnis. Und da würde das Datenmodell ja schon mal enorm helfen und diese Zeit einsparen. Also da muss was getan werden und da müssen alle an einem Strang ziehen. Ich finde es großartig.
Unbedingt. Und genau das ist es. Wir brauchen wirklich Teamwork hier an der Stelle.
Ja, es ist ein Community-Projekt. Ja.
Und so ein Projekt läuft ja nie glatt durch. Es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, die man irgendwie lösen muss. Du hast verschiedene Herausforderungen schon angesprochen, aber so über die Jahre mal rückblickend, was würdest du sagen, war so eure größte Herausforderung, die ihr dann wie gelöst habt?
Also ich glaube, das Thema Kommunikation und Entscheidungsfindung ist wirklich einfach die allergrößte Herausforderung, die wir haben. Es ist auch wahnsinnig spannend und das muss ich sagen, das sagen unsere Mitglieder auch immer auch in den Fachgruppen. Wir haben unfassbar hochqualitative Diskussionen, weil alle Mitglieder, die in den Fachgruppen sind, ganz viel praktische Erfahrung und Expertise mitbringen und jeder bringt nochmal einen anderen neuen kleinen Blickwinkel rein. Und diese unterschiedlichen Perspektiven nachher zu vereinen und dann zu einer Entscheidung zu kommen, um zu sagen, damit gehen wir mal los. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Denn wir haben natürlich ganz häufig einen extrem hohen Anspruch an uns und auch die Mitglieder. Ne? Ja. Quality Management, Regulatory Affairs, da hast du ganz schnell diese 100% Lösung, die wir brauchen.
Oder 180.
Genau. Also der Anspruch ist extrem hoch, möglichst von Anfang an alles richtig zu machen. Und das in die Köpfe reinzubekommen, bei allen zu sagen, hey, wir schaffen nicht von Anfang an von 0 auf 100, sondern lass uns doch mal mit einer 80% Lösung ins Rennen gehen und wir müssen nachjustieren. Du kannst ein so großes Projekt nur agil über die Zeit entwickeln und verbessern. Und dieses Mindset zu haben, zu sagen, mal Mut loszulaufen und einfach mal etwas rauszubringen, um zu sagen, also auch Thema Expectation Management, ja, das erste Release, was rauskommt, wird mit Sicherheit nicht die 100% Variante sein, die wir in 2-3 Jahren noch sehen werden. Weil wir müssen Erfahrung aus der Praxis sammeln. Also das war, glaube ich, eigentlich die größte Herausforderung, die wir ja auch sonst im Alltag übersehen. Ja. Ne? Wie bringe ich Perspektiven zusammen?
Ich würde noch mal gerne die Kurve noch mal zu den Arbeitsgruppen machen. Du hast vorher schon mal relativ schnell aufgezählt, welche Fachgruppen ihr da habt, welche Arbeitsgruppen. Auch unter dem Aspekt, wir selbst bei Medical Mountains haben ja auch Arbeitsgruppen in unserem Projekt der Med Alliance. Nicht zu groß, nicht zu klein. Es braucht immer genau die richtige Größe und Anzahl an Mitarbeitenden, um da eben auch effizient zum Ziel zu kommen. Wir lieben Arbeitsgruppen, weil wir wirklich sagen, da kommt so viel Qualität und so viel eben unterschiedliche Sichtweise immer rein, dass am Ende das, was entsteht, immer sehr, sehr viel fruchtbarer ist. Mich würde jetzt trotzdem nochmal interessieren, dass du nochmal wiederholst, es ging vorher doch ein bisschen zu schnell für mich, welche Fachgruppen habt ihr da? Und eben nochmal diese Wichtigkeit und vielleicht auch, welche Möglichkeiten gibt es denn da, sich auch zusammenzutun mit Arbeitsgruppen, zum Beispiel von Medical Mountains oder von anderen Verbänden, wo ja auch doch viele eventuell ähnliche Themen auch auch bearbeiten. Also was haben wir da für Möglichkeiten und für Potenziale, noch unentdeckte Potenziale, die man vielleicht in diesen ganzen Prozess noch reinbringen könnte?
Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wollen natürlich nicht die Arbeit nochmal machen, wenn irgendwo schon Wissen vorhanden ist, ja, oder jemand schon in eine bestimmte Richtung gelaufen ist. Und wir haben angefangen mit den Arbeitsgruppen. Also die allererste war die Fachgruppe für das Datenmodell. Mhm. Ja, das sind einfach, ich muss sagen, ich bin auch kein Experte für Datenmodelle. Da haben wir bei uns wirklich Nerds, würde man sagen. Die kennen sich damit einfach viel besser aus. Die haben eben angefangen. So. Und dann haben wir gesagt, naja, wir zielen ja auf die technische Dokumentation ab. Das heißt, zweite Fachgruppe, die Arbeitsgruppe technische Dokumentation, die wirklich durch die MDR Anhang 2 und 3 einmal durchgeflügt ist und geguckt hat, was stehen dort für konkrete Erwartungshaltungen, welche Informationseinheiten brauchen wir. Und dann haben wir überlegt, was sind die Kernprozesse, die eigentlich im Zentrum stehen bei jedem Medizintechnikunternehmen. Und da hast du natürlich die Produktentwicklung. Du hast das Risikomanagement, ja. Du hast Usability Engineering, weil das eng verknüpft ist mit den beiden Prozessen.
Clinical.
Natürlich, ohne Clinical geht ja heute gar nichts mehr in Europa.
Ja.
Und weil Post-Market Surveillance ja auch immer wichtiger geworden ist mit der MDR, haben wir auch gesagt, nee, wir brauchen auch eine PMS-Gruppe, die auch das Thema Vigilanz noch mit drin hat. Und bei Clinical ist PMCF noch mit aufgehängt.
Und die laufen jetzt alle parallel, genau, oder lauft ihr Schritt für Schritt?
Nee, die laufen tatsächlich parallel los und wir haben dann auch unterschiedliche Learnings in unterschiedlichen Fachgruppen gehabt. Das war ganz gut. Haben eben auch den Austausch gehabt. Und wir haben natürlich festgestellt, dass wir auch in Zukunft noch mehr Fachgruppen brauchen werden. Ne, weil du hast natürlich das Thema klinische Prüfungen, Biokompatibilität, Cybersecurity. Bei der Produktentwicklung kannst du noch reingehen in das ganze Thema Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung. Da haben wir auch spezifische Normen noch mit drin. Aber wir haben gesagt, wir starten mit den Kernprozessen, die wirklich für alle Unternehmen relevant sind.
Ja, und geht dann erst weiter.
Genau, ja. Und wenn jemand mitarbeiten möchte, ist es so, dass die Leads, die wir eben haben pro Fachgruppe, die sind natürlich länger dabei, die kennen auch den Hintergrund, die sind auch entsprechend geschult natürlich. Wie gehe ich am besten vor bei der Entwicklung des Datenmodells? Da gibt es auch so ein paar Tricks und Kniffe, Learnings, die wir inzwischen haben. Und wenn jemand neu dazukommt, dann läuft die Person eben einfach erstmal mit. Es gibt dann natürlich ein entsprechendes Onboarding, wo wir erklären, wo findest du welche Informationen. Wir haben aufgezeichnete Sessions, wo man sich einarbeiten kann. Aber man läuft wirklich erstmal mit, kommt Stück für Stück rein. Und wenn man dann sagt, auch ich möchte mich mehr engagieren, ich möchte vielleicht auch mal in den Lead gehen, dann kann man das gerne machen. Denn die Gruppen, ich sag mal, rotieren natürlich auch. Also wir sagen auch immer, wir freuen uns über jeden, der sich mit einbringt. Aber wir haben auch immer wieder Situationen, wo jemand sagt, so ich habe in den nächsten 6 Monaten wirklich richtig Dampf im Unternehmen, ich schaffe das nicht.
Ja,
und das muss eben auch möglich sein. Oder Schwangerschaftsvertretung. Oder jemand, der sagt, ich habe privat gerade viel um die Ohren. Und dann wechseln wir natürlich auch. Jeder bringt sich mit so viel Zeit und Kraft ein, wie er oder sie es einfach schafft.
Ja, genau so machen wir das bei uns auch tatsächlich in den Arbeitsgruppen, weil es ist ja immer noch ein on top,
genau,
der normalen Arbeit und ein Zusatz. Und trotzdem feiern wir das, glaube ich, beide, dass es eben so viele tolle Menschen draußen gibt in der Branche, die das gerne machen, ne? Und da auch gerne mitarbeiten und aktiv sind und ihren Input und in ihre Expertise reinbringen. Das ist großartig. Wir nehmen auf jeden Fall für uns mit in unseren Arbeitsgruppen, wenn es um das Thema Digitalisierung und Datenmodell geht, haben wir immer im Hinterkopf, wollt ihr nicht vielleicht auch mal
ja, unbedingt
beim MDKU, genau, ja, euch einbringen, ja.
Und du sagtest ja vorhin auch, wie sieht das aus mit dem Austausch mit anderen Gruppen? Also wir haben in unseren Fachgruppen teilweise auch Leute, die in der Normung wieder mit drin sind.
Ja.
Also das ist super, zum einen, weil wir dann natürlich in den Fachgruppen mitbekommen, was wird aktuell in der entsprechenden Normungsgruppe diskutiert. Umgekehrt bringen unsere Mitglieder wieder Fragestellungen in die Normung mit rein, die adressiert werden können. Und das ist natürlich auch total schön zu sehen, wie du da eine Wechselwirkung hast und wie du dann Stück für Stück über die Arbeit des MDKUs auch vielleicht für ein bisschen mehr Klarheit in den Normen sorgen kannst.
Großartig, ja, sehr schön.
Sarah, für alle Interessierten, die jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben und da mitarbeiten wollen oder einfach mal auch näher bei euch reinschnuppern wollen, sag's einfach nochmal, wie können sie sich bei euch melden?
Also am einfachsten ist es, erstmal eine E-Mail zu schicken an info@mdku.digital. Und die erste Anlaufstelle für Informationen ist unsere Website, ist auch relativ einfach, mdku.digital. Dort findet man viele Informationen über die Fachgruppen zum Beispiel, die aktuell laufen, die geplant sind. Also da kann man sich informieren, da gibt es auch nochmal ein Kontaktformular. Das ist mal die erste Anlaufstelle. Und wenn wir dann wissen, für welches Thema sich jemand begeistert, dann leiten wir das an die entsprechenden Fachgruppenleiter auch weiter, damit das dann direkt auch geklärt wird.
Perfekt. Und wir werfen jedes Mal in jeder Folge einen Blick in die Zukunft. So auch heute. Wo geht denn die Reise für den MDKU mit euch hin? Was sind denn die nächsten Schritte, die so anstehen und was kann man vielleicht noch so erwarten?
Ja, also wir arbeiten im Rahmen dieses DIN-SPEC-Projektes jetzt aktuell an der Finalisierung des ersten Releases. Und da sind wir jetzt in den Endzügen des Reviews eines PDF-Dokuments, wo wir nochmal Hintergrundinformationen über das Datenmodell geben, über die Anwendung, über die Entwicklung. Und das wird, ich denke mal, Anfang Q2 veröffentlicht werden. Mhm. Und dann startet bei uns eine Arbeitsgruppe innerhalb des MDKUs, die sich eben mit der Anwendung beschäftigt und Erfahrung sammelt. Aus dem ersten Release-Dienstback-Projekt ziehen wir Learnings, justieren den Prozess nochmal nach und gehen dann in das zweite Release rein, was nächstes Jahr veröffentlicht werden wird. Dann werden wir auch einen öffentlichen Feedback-Prozess entsprechend etablieren, weil wir wollen natürlich auch das Feedback aus der Community sammeln. Ja. Und wir erwarten, dass wir in Summe für die gesamte Entwicklung des Datenmodells nach Anhang 2 und 3 der MDR so um die 2 bis 3 Jahre noch brauchen werden. Mhm. Also wir sind im Moment einfach bei den Prozessen. Und das heißt, es wird ein bisschen noch dauern, bis wir so die vollständige Liste an Informationen für die TD dann haben.
Ich finde es einfach immer wieder beeindruckend und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Also es zeigt halt immer wieder, es braucht Personen, die an etwas glauben, die Herzblut haben, die motiviert sind, die sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, ich probiere es einfach, ich mache es einfach und nur so kommt man vorwärts und das funktioniert eben auch oft nur in solchen Communities und eben mit den richtigen Leuten vorne dran, die die Power mitbringen und da einfach die Dynamik mitbringen und sagen, sie machen das. Mir gefällt's, passt zu uns. Wir ticken auch ein bisschen so bei Medical Mountains und deshalb ist das einfach eine schöne Sache.
Ja. Das ist wirklich genau das, was, glaube ich, auch alle motiviert bei uns. Das ist diese Energie, die jeder mit einbringt, diese Begeisterung und einfach auch, du merkst, wir können etwas verändern gemeinsam. Einzelne eben nicht, genau wie du es eingangs gesagt hast, Julia, aber gemeinsam, wenn du in die richtige Richtung gehst, dann können wir die Digitalisierung voranbringen, dann können wir die Effizienz steigern und wir müssen hier nicht warten auf ein Update der MDR, sondern wir können jetzt loslegen.
Ja. Ich schließe mich eigentlich nur dem an, was du schon gesagt hast, Julia. Toll, dass es auch bei all den Schwierigkeiten und Herausforderungen und neuen Problemen in der Branche nach wie vor Menschen wie euch gibt, die sich zusammentun und da pragmatisch nach Lösungen suchen. Also danke dafür.
Auch ja, danke, dass wir unser Projekt vorstellen konnten.
Sehr gerne doch. Und was natürlich in dieser Podcast-Folge noch fehlt, sind die 3 Fragen zum Steckbrief, damit wir unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen können. Ich stelle euch jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Antwort entscheiden. Smartphone oder Laptop?
Laptop. Aber beide haben überlegt.
Spontan oder durchgeplant?
Spontan.
Durchgeplant.
Okay. Süß oder salzig?
Salzig.
Ich auch salzig.
Na, perfekt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge.
Ja, Moment mal. Ja. Also, da sagt sie ganz am Anfang einfach mal so in einem Nebensatz in ihrer Einleitung, dass das heute ihr letzter Podcast ist und möchte jetzt einfach diesen Podcast einfach so beenden. Das geht nicht, Jule. Also auch von der Seite von Yvonne Glinke und Julia Steckeler, also die beiden Geschäftsführerinnen der Medical Mountains, aber auch vom ganzen Team, wir möchten uns einfach nochmal von Herzen bei dir bedanken. Ohne Jule Lange hätte es diesen Podcast Metoc on Air bei Medical Mountains nie gegeben. Sie hat es aufgebaut und hat das zu was Großartigem gemacht. Und wir sind ihr wirklich von Herzen dankbar. Und jetzt wird's emotional.
Darf es auch mal sein.
Super schade, dass du uns verlässt. Aber das Leben ist so. Es kommen neue Herausforderungen, die reizen einen so sehr. Und da sind wir auch die Letzten, die da irgendwie Steine in den Weg legen möchten. Sondern wir wünschen dir einfach alles Gute und alles Glück der Welt. Für euch Hörer da draußen, wir machen natürlich weiter. Ganz klar, es wird einfach anders ohne Julia Lange. Aber wir lassen uns was einfallen. Also stay tuned, bleibt bei uns. Metoc on Air läuft weiter. Wie gesagt, einfach nur anders. Und dir, Jule, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute.
Jetzt hast du es doch noch geschafft, dass ich hier ein paar Tränchen vergieße. Danke für die lieben Worte, ja.
Sehr gern, komm von Herzen.
Aber eigentlich wollte ich erstmal Danke sagen an unsere Studio-Gästin, Sarah. Ganz toll, dass du da warst und ich mit dir und mit euch die letzte Folge machen konnte. Hat riesig viel Spaß gemacht.
Danke dir für die Einladung.
Oder euch besser gesagt. Ja,
vielen Dank dir.
Und es zeigt dir auch mal wieder, wie wichtig Eigeninitiative ist, Julia. Ja. Ne? Also ohne dich hätte es den Podcast nicht gegeben.
Es braucht immer aktive Menschen, die mit Ideen und dann wird was Großartiges draus.
Aber das größte Dankeschön geht eigentlich nach draußen, weil ohne unsere ganz, ganz vielen Hörer wäre das alles auch nicht möglich gewesen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank, dass ihr in den letzten 44 Folgen dabei wart. Es war mir jedes Mal eine unglaublich große Freude. Wir hatten tolle Themen und vor allem hatten wir tolle Studiogäste. Also auch da herzlichen Dank an jeden Einzelnen, den ich begrüßen dürfte. Und damit übergebe ich diesen Podcast in gute Hände. Julia und Yvonne freuen sich weiterhin, wenn ihr alle treue Hörer von MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast, bleibt. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Und danke, Sarah, hat Spaß gemacht.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.